Den Rücken gezwickt, ich sitze mich dann da auf den Stuhl. Wenn es nicht mehr geht, dann müsst ihr euch nicht stören. Bis jetzt geht's noch. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ich bin aber nicht alleine aus Bochenbüloch gekommen. Der Jonas hat mich gefahren. So wie ich mich erinnern kann, hat Ernst Rüecker euch getraut, oder? Ist doch so. Er ist der Enkel von Ernst Rüecker. Einfach, dass ihr den Bezug habt, ist nicht so wichtig. Er ist ein Gotteskind, ist mein Bruder. Wir sind Freunde und so sind wir dahin gerast, so richtig schnell, wie man das so macht. Was mich gefreut hat, ist eigentlich vorher das Zeugnis mit der Zeit, oder? Wir haben das gesungen, ich habe mich so gefragt, glaubt ihr eigentlich, was ihr da singt, oder? Das ist manchmal schon erstaunlich, rühre mich an durch dein Wort, haben wir gesungen, aber man singt so, glaubt man es auch, oder? Gottes Geist soll mich heute berühren, heute Morgen. Ich kann das nicht machen, oder? Gottes Geist wird es tun, aber auch nur, wenn ihr euch öffnet. Du willst mich beschenken, haben wir gesungen. Ja, das ist so, aber wir müssen auch wollen. Und ich weiß nicht, ich war 2012 da, ich habe nachgeguckt. Das letzte Mal, da haben wir über Täter des Wortes gepredigt. Die wissen es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich habe selber nicht mehr gewusst. Ich konnte mich nur ans Eisessen erinnern nachher mit euch. Als wir da, das macht man ja so in Deutschland, ein Eisessen nachher, ein Glasse. Ja. Und jetzt mache ich einen kleinen Versuch mit euch. Als Schweizer darf ich das wahrscheinlich. Ich bitte alle, die können aufzustehen, die vor zwei Wochen irgendwo im Gottesdienst waren. Ja? Ich mache das jetzt einfach mal. Bitte steht auf, wenn ihr vor zwei Wochen irgendwo im Gottesdienst wart. Die das können. Also, und die nicht waren, ist überhaupt nicht schlimm, oder? Es geht gar nicht um das. Gut, und wenn ihr jetzt noch wisst, wer damals gepredigt hat, vor zwei Wochen, dann dürft ihr stehen bleiben, sonst bitte ich euch abzusitzen. Ja, einige sitzen ab. Jetzt die, die noch stehen, wenn ihr so in zwei, drei Sätzen sagen könntet, was der Prediger gepredigt hat, dann dürft ihr stehen bleiben, sonst bitte ich euch abzusitzen. Gut, und jetzt die wenigen, die noch stehen, frage ich, könntet ihr, hat's was relevant für euer Leben? Hat's was bewirkt? Könnt ihr sagen, ja, meine Beziehung zu Jesus wurde tiefer? Dann dürft ihr stehen bleiben. Gut, die Bühne wäre frei für euch. Ihr könntet jetzt ein Zeugnis geben, ein Lebensbericht, dürft absitzen. Ist gut. Müsst nicht, ich zwinge euch nicht. Wisst ihr, manchmal als Prediger ist das total frustrierend, oder? Man bereitet sich vor, man lebt dafür und dann verdampft es irgendwie, ich weiß nicht. Es geht so weg. Oder es geht gar nicht um den Prediger. Das wird bei mir auch so sein. Aber es gibt manchmal Predigten, die gehen mitten durchs Herz. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert, heißt es in der Bibel. Und das wirst du Jahre nicht vergessen. Und solche Predigten kenne ich. Und heute werde ich etwas von dem einbauen, was mich so wirklich berührt hat. Heute predige ich eigentlich zu mir selber. Ihr dürft zuhören, wenn ihr möchtet. Heute sprechen wir über das Leben von Jakob. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Genau, das brauche ich dann. Ja. Also, in der Bibel stellt sich Gott vor, ich muss jetzt weiterschalten. In der Bibel stellt sich Gott vor als der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Warum tut er sowas? Habe ich mich gefragt. Lass uns heute abtauchen in die Wurzeln des Glaubens. Heute geht es um das Leben von Jakob. Es geht darum, wie Gott den Charakter von Jakob verändert hat über all die Jahre. Jakob war ja so ein tüchtiger Kämpfer, ja? Er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, aber er war auch ein Betrüger oder einer, der manipulierte. Und später wurde dieser Mann der Stammvater von Israel. Und in dieser Zeit, wir schauen heute vier Kapitel an in der Bibel, hat sich der Charakter von Jakob verändert. Jakob steht für, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Veränderung ist möglich, auch wenn ein Prozess stattfindet, ein langer Prozess. Und da erinnere ich mich so an Seelsorgegespräche, und da kommt oft das gleiche Thema. Kommen Leute zu mir und die sagen dann, ich möchte, dass sich etwas ändert, ich bin gefrustet, aber ich kann auch nicht, ich bin einfach so. Da kommt ein Mann zu mir und sagt, weißt du, irgendwie, mein Blick geht immer zu den Frauen, ich muss immer Frauen nachgucken. Und dann kommen Eheprobleme, wir sprechen darüber und so weiter. Und irgendwann kommt dieser Satz, ich kann auch nichts dafür, Es ist stärker als ich. Du, ich bin einfach so. Oder Überforderung in der Kindererziehung, Kontrollverlust, Ausrufen, verbale Gewalt, unausgewogene Strafen. Natürlich, das ist nicht gut, aber ich bin einfach so. Weißt du, wenn du sagst, ich bin halt so, dann sagst du eigentlich, die Kraft Gottes hat keine Macht an mir. Die Kraft von Jesus hat keine Macht an mir. Sein Tod am Kreuz, das ist eine nette Idee von Gott, schon gut. Aber sie hat keine Wirkung in meinem Leben. Seine Kraft ist in mir nicht wirksam. Dieser Satz, ich bin halt so, macht Gott winzig klein. Glaub mir. Sag nie, es geht nicht. Gott hat so viele Menschen verändert. Hartherzige Menschen wurden sanft. Perfektionisten plötzlich gnädig. Denk mal an Paulus. Gott hat diesen Verfolger verändert. Oder den Playboy, Augustinus, oder? Der Kirchenvater. Denken wir an den Hitzkopf, Martin Luther. Gott hat ihn verändert. Und wer die Biografie kennt von John Wesley, so ein richtiger Trübsalblaser. Gott hat ihn verändert. Sag nicht, ich bin halt so. Gottes Botschaft heute an diese Gemeinde ist die, unser Leben kann sich verändern. Jetzt schauen wir, was Gott bei Jakob gemacht hat. Sein Geburtsname, spannend, hat mehrere Bedeutungen, Gott möge beschützen. Es heißt auch Fersenhalter, das ist die Bedeutung von Jakob. Sein Bruder nannte ihn Akob. Jakob, Akob, fast ähnlich. Und das bedeutet Verdränger, Betrüger, Fersenschleicher. Warum heißt er so? Ihr wisst vielleicht, steht im 1. Mose 28, hat mit seiner Geburt zu tun. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob, Fersenhalter, oder? Also Esau kommt zuerst und zack, packt er den noch, so ein Fersen, so ein Hinterrücksli, kennt ihr das? Nein, Schweizer Wort, Hinterrücksli, von hinten noch so. Beinstellen, rote Karte, das könnt ihr jetzt lernen, Hinterrücksli, ist ein schönes Wort. Der Jakob war ein Hinterrücksli, hä? Ein fieser Kerl, nichts mit Fairplay. Und dieser Charakterzug zieht sich eben durch die ersten Geschichten seines Lebens. Jakob manipuliert den Anspruch auf das Erstgeburtsrecht. Esau, ich gebe dir da von diesem Linsengericht, das magst du doch so, dafür gibst du mir das Erstgeburtsrecht. Und später betrügt er seinen Vater, oder? Er verkleidet sich, er stinkt wie eine Ziege, geht zu seinem Vater und er schleicht sich den Segen des Erstgeborenen. Das war wichtig. Der Segen, das ist die Segenslinie, aus der auch Jesus stammt, oder? Er schleicht sich den Segen. In seinem Exil beeinflusst er mit irgendwelchen Tricks die Fruchtbarkeit der Schafe. Er sieht die Güte Gottes nicht, er meint, dass er betrügt. Jakob, das war ein Profi im Manipulieren. Das war ein Betrüger. Das war ein Fersenhalter, ein Hinterrücksli. Durch und durch. Und der Esau. Esau heißt der Beharrte. Ja, übersetzt, haben wir auch gelesen, der Struppige. Das ist auch ein schwieriger Charakter irgendwie, oder? Er ist sehr respektlos umgegangen mit dem Erstgeburtsrecht. Und ich meine, Erstgeburtsrecht bedeutet ja, dass man das Doppelte bekommt als die anderen. Ja, wie viel ist das dann? In dem Fall 2/3, sonst ist das anders, je nach Anzahl Kinder. Ich meine, wenn eh genug da ist, na ja, 1/3 oder 2/3 spielt keine Rolle. Aber es geht um was anderes. Dieser Esau, also wenn man Erstgeburtsrecht beansprucht, dann hat man auch Verantwortung für die Sippe. Dann muss man Verantwortung übernehmen. Und dieser Esau, der hatte null Bock auf Verantwortung. Der hatte keine Lust. Ihm war es egal. Kennt ihr das von zu Hause? Ich habe so ein Teenie zu Hause. Ich sage euch, scheißegal, Papi. Keine Lust, kein Bock. So ein Kaktus zu umarmen, das ist echt anstrengend, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so geht's bei uns jetzt. Esau steht für Egoismus. Für Unversöhnlichkeit. 14 Jahre lang hat er sich geschworen, diesen Bruder da, den bringe ich um. den Fersenhalter, der muss weg. Der hat mich bestohlen, dafür muss der sterben. So, und jetzt haben wir auf der einen Seite den respektlosen Esau, den Egoisten, auf der anderen Seite den manipulativen Betrüger. Wen findest du jetzt besser? Oliver, du heißt Oliver, oder? Wen findest du besser? Heißt du nicht Oliver? Eben, siehst du. Wen findest du besser? Weiß nicht. Wen findest du besser? Esau oder Jakob? Überforderung, ich finde auch beide eine Katastrophe. Ich weiß nicht. Ist doch wirklich schwierig. Und jetzt soll da dieser Jakob unser Glaubensvater sein. Da habe ich als Prediger ein Problem. Oder? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Römer 9. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das finde ich krass. Da habe ich ein bisschen ein Problem. Irgendwie. Aber die Prägung von Jakob, die hat sich verändert über die Jahre. Und das ist ja das, was wir miteinander durchgehen möchten heute Morgen. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, aber. Jakob geht weg von seinem Zuhause. Er muss ja. Er muss fliehen. Und weil dort sein Bruder ihn töten möchte. Und die Bibel berichtet jetzt uns, dass Jakob einen Traum hatte. Ja, wir kennen das vielleicht. Es ist diese Himmelsleiter, die er da sieht. Und da weiß er an diesem Ort, jetzt spricht Gott mit mir. Er ist sich dessen gewiss. Und als Reaktion auf diesen Traum spricht er ein ganz interessantes Gebet. Ich behaupte mal, das Gebet ist das meistgesprochene Gebet überhaupt auf der Welt. Mehr als das Unser Vater. Lesen wir das zusammen. 1. Mose 28. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, um mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, um mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Wenn du das machst, dann gebe ich dir den Zehnten. Wenn ich diese Million in der Lotterie gewinne, kriegst du die Hälfte, Gott. Good News für dich, Gott. Du kriegst eine halbe Million. Wow. Hast du das schon mal gebetet? Das ist ein bisschen das angedeutet vorher. Hast du das schon mal gebetet? Wenn du mir gibst, dann gebe ich dir auch. Wie gut muss das sein für unser Gott? Wow. Oder? Verstehst du? Mehr manipulieren kann man an der Stelle nicht. Wenn du, dann gebe ich dir auch. Oft dealen wir eben mit Gott. Ich gebe dir, dann gibst du mir. Und dann höre ich auf der Kanzel Lebensberichte bei uns in der Gemeinde. Ich habe mich in der Jugendarbeit eingesetzt. Ich habe für Gott geschuftet und gearbeitet. Ich sage euch, das war so ein Segen. Das war gewaltig, was Gott getan hat. Gut, in der Zeit konnte ich nicht für meine Prüfungen lernen, aber Gott hat mir eine gute Note geschenkt. Wow! Liebe Gemeinde, ist das biblische Lehre? Ist das die biblische Lehre? Was denkst du dann, wie war das bei den 12 Jüngern? Die haben alles aufgegeben, um in die Nachfolge zu gehen. Und am Schluss sind sie als Märtyrer gestorben. Oder? Seit wann haben wir diese Geschäftsbeziehung mit unserem Gott? Ich dachte, es geht da um eine Liebesbeziehung. Ich meine, als ich meine Frau geheiratet habe, da habe ich mir nicht überlegt, was sie in die Ehe bringt und was ich. Oder? Gut, ich hatte auch nichts zu bringen, ich war noch Student. Ich hatte eigentlich nur gewonnen. Oder? Aber ich habe mir das nicht überlegt. Oder? Wir haben keine Geschäftsbeziehung. Wir haben eine Liebesbeziehung. Mittlerweile sind wir 16 Jahre verheiratet, ja? Und die Ehe wurde besser, sie wurde tiefer. Wir haben eine Liebesbeziehung, nicht eine Geschäftsbeziehung. Wisst ihr, viele Ehepaare beten nicht zusammen. Das ist ein Einschub, das ist traurig. Nehmt das mit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es ist etwas Intimes, es ist etwas Wichtiges, es geht um Beziehung. Führt eine Liebesbeziehung, keine Geschäftsbeziehung. Gott will uns ganz. Er will uns ganz, er möchte keine Deals, er will auch keine Leistung, oder? Er will auch keine milden Gaben. Er will uns ganz, er will in Beziehung treten. Und jetzt kommt etwas Hartes. Gott sagt im Traum dem Jakob etwas ganz Hartes, im 13. Vers, er sagt dort, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott, steht. Weißt du, warum ist das hart? Weil er sagt, Jakob, dich nehme ich nicht auf die Liste. Bedingungen sind uncool. Bedingungen machen mich nicht froh, machen mich nicht glücklich, darauf bin ich gar nicht stolz. Darum bin ich nur der Herr von Abraham und von Isaak. Hast du das? Seid ihr noch da? Das müsst ihr haben. Das ist hart. Im Veränderungsprozess hat sich Jakob auf Gott eingelassen. Das ist gut. Aber nicht ganz. Und das ist schlecht. Ja? Er hat immer noch manipuliert. Er hat sich immer noch auf seine Deals, auf seine Art, seinen Charakter verlassen. Da war eben nichts mit Fairplay. Er war immer noch der Fersenhalter und er war immer noch der Hinterrücksli. Oder? Und jetzt, 15 Jahre später, nachdem er ja selber betrogen wurde im Exil von Laban, seinem Onkel, oder, kommt er an einen Punkt, wo er nicht mehr weiter weiß. Er fährt total an die Wand. Todesangst. Wie soll er jetzt nur wieder zurückkehren in sein Heimatland, wenn sein Bruder ihn dort töten will? Und er hört eben etwas. Er hört, dass Esau mit 400 Krieger ihm entgegenreitet. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange, steht. Und jetzt, okay, sein Charakter, 2, 3 Sachen, denkt er sich aus, was, wenn ich Geschenke vorausschicke? So paketweise, immer wieder ein Stück, oder? Das soll doch den Charakter von Esau milder stimmen, das ist schlau. Aber Esau hat genug, der spricht nicht diese Liebessprache der Geschenke. Er denkt, Glückshormone müssen oben bleiben, es nützt nichts, er hat irgendeine andere Hormone. Ja, er braucht das nicht. Es wirkt nichts. Und jetzt schreit Jakob zu Gott. Errette mich aus der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Und in seiner Not jetzt bleibt er ganz alleine zurück. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. Nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte. Und er blieb alleine zurück. Weißt du, der Jabok, das ist ja ein Fluss. Und Jabok heißt übersetzt, sich leeren. Ja, mit 2 E, sich leeren. Ist doch kein Zufall. Jakob kommt an einen Punkt, wo er alles hinter sich lassen muss. Sein Besitz, seine Familie, seine Frauen, seine Kinder. Er steht ganz alleine da. Und es gibt Momente im Leben, wo wir alleine vor Jesus stehen werden. Da kann ich mich erinnern, als ich nach Hause kam, spät abends. Und da war mein Vater im Wohnzimmer, alleine. Und er hat Tränen in den Augen gehabt. Und ich werde es nie vergessen. Es gab den Moment vom Gespräch und er sagte nicht viel. Er sagte, weißt du, Dan, gewisse Wege musst du alleine gehen. Und einige Tage später ist er gestorben. Ja, es waren Momente, wo man alleine vor Jesus steht. Vor Jakob liegt der dunkelste Punkt seines Lebens, die dunkelste Nacht. Die Nacht am Jabok, die gleicht vielleicht diese Geschichte von Abraham, wo er mit seinem Sohn nach Moria ging. Ich meine, fühl dich mal in eine solche Geschichte rein, dann weißt du, von was ich spreche. Oder? Kann Gott ein solches Opfer von mir verlangen? Das sind die Fragen der Anfechtung. Sie brechen durch die Stunden der Angst in den Zeiten der tiefen Trauer. Da ist ein Freund von mir aus dem gleichen Dorf, der sagte zu mir, irgendwo, er hat mir gesprochen, sagte zu mir, weißt du dann, ich stand da an dieser Brücke. Ich habe jeden Zug gekannt, der durchfuhr. Und ich bin so ein Feigling, weil ich mich nicht traute, mich hinzuwerfen. Traurig. Mittlerweile, Gott sei Dank hat er es nicht gemacht, oder? Jetzt sind wir gut im Gespräch, wir lesen zusammen die Bibel. Ich hoffe, dass der Heilige Geist ihn berührt, oder? Aber das sind Gedanken, wo man verzweifelt ist in der dunkelsten Zeit seines Lebens. Es sind die Kämpfe, die jeder alleine durchsteht. Es gibt keine Hilfe von außen. Und Gott bleibt irgendwie im Verborgenen. Weißt du, da schreist du, Gott, wo bist du? Hilf mir wieder auf. Und du hörst nichts. Oder? Du hörst nichts. Keine Antwort. Was, wenn Jesus heute sagt, heute ist die Zeit, alles loszulassen? Da ist kein Upgrade mehr. Ab heute heißt es Downgrade. Weniger Lohn, weniger Erfolg, loslassen. Was, wenn er heute zu dir sagt, bekenne deine Schwäche? Imageverlust, Peinlichkeiten. Was, wenn die Lichter da der Ethikbühne aus sind? Wenn es die Ethik so nicht gibt? Wenn du alleine vor Gott stehst? Jakob wusste an dem Punkt, ich bin verloren, ohne Gott bin ich tot. Diese Begegnung in der dunkelsten Nacht seines Lebens, die brachte jetzt die gewünschte Veränderung. Jakob wollte über all die Jahre zurückfinden in Gottes Segen. Immer wieder, er wollte das, aber immer wieder stolperte er über seinen Charakter als Manipulator. Immer wieder hat er dann seinen Weg selber in die Hand genommen. Er ist ein Fersenhalter, durch und durch. Und dann kommt diese Begegnung mit diesem Mann, mit diesem Gottesmann. Der Prophet Hosea benennt diesen Mann als Engel Gottes. Schlussendlich ist es Gott selber, der ihm begegnet. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Da ist dieser Gottesmann. Und er spricht, lass mich los. Nein, nein, ich lass nicht los, es sei denn, du segnest mich, es sei denn, du berührst mein Herz. Unglaublich. Dieser Jakob will Veränderung und er will, dass sich was ändert und er weiß, es geht nur mit Gott. Es geht nur durch diese Berührung. Er ist gefangen. Liebe Gemeinde, das ist die geistliche Perle von heute Morgen. Nimm die mir heute mit, vergiss die nicht in 2 Wochen, bitte. Vergiss die nicht. Nimm das in deine Kämpfe. Ich lass nicht los, ich gebe nicht auf, ich bin nicht so. Nein, ich lass nur los, wenn du mich segnest, wenn du Gott es von jetzt an in die Hand nimmst. Und jetzt, endlich sind wir da, wo ich sein will. Jetzt kommt die Frage, wie heißt du? Als Jakob seinen Namen offenbaren musste, hat er sein ganzes Leben offengelegt. Ist dir das bewusst? Ich heiße Jakob, mich nennt man Fersenhalter. Ich bin ein Betrüger, ich bin ein Manipulator, ich bin ein Hinterrücksli. Ja, Gott, das bin ich. Weißt du, wie Veränderung anfängt? An dem Punkt, wo du sagst, ja, das bin ich. Dort, wo du deine tiefsten Nöte bekennst, ans Licht bringst, dann hat ja die Finsternis keine Macht mehr, lesen wir. So werden die Ketten gesprengt. Wer bist du? Bist du da, der Eifersüchtige? Bist du der, der schnell jähzornig wird? Oder fühlst du dich minderwertig, der ewige Zweite? Was ist eigentlich dein Name? Zum Glück kenne ich niemanden so richtig da drin. Da kann ich das einfach so sagen. Frag dich das. Wie heißt du? Ich bin der Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Unehrliche, der Fordernde, der Unzufriedene, der Starkköpfige, ich bin der Unsensible, der Suchtgefährdete, der Heuchler oder gar der Gesetzliche, der Unbarmherzige. Was auch immer dich belastet, was der Heilige Geist, wie wir es gesungen haben, heute dir aufs Herz legt. Liebe Gemeinde, das ist der Punkt, auf den ich eigentlich raus will in dieser Predigt. Solange wir nicht benennen, solange wir es nicht bekennen, kann Gott keine Veränderung schenken, keine Befreiung. In der Seelsorge begegnet mir das immer wieder und ich habe keine Lust mehr, Ältester der Gemeinde in Bachenbülach zu sein, wenn das so weitergeht. Wirklich. Ich habe keine Lust mehr, weil da kommen Sachen. Ein Mann fragt mich, weißt du dann, ich bin im Gespräch mit einem Freund, der hat Mühe mit der Pornografie, mit Selbstbefriedigung, mit Sexualität und so weiter. Kannst du mir nicht raten, was ich ihm sagen könnte? Schon klar, dass es diesen Freund nicht gibt, oder? Ich bin ja nicht blöd, oder? Schon klar. Dieses Versteckspiel ist Unsinn, liebe Gemeinde. Ein anderer, ein junger Mann kommt zu mir und sagt, weißt du dann, ich verhungere bei uns in Rätige. Ich brauche mehr Nahrung, oder ich muss an einen anderen Ort gehen. Und da sind wir so im Gespräch und ich merke, er betet nicht mit Gott. Er spricht nicht mit Gott. Er liest auch die Bibel unter der Woche nicht. Da würde ich auch verhungern, oder? Bei solchen Gesprächen kriege ich die Krise. Wirklich. Warum bekennen wir nicht, dass unsere Beziehung mit Gott erkaltet? Wir müssen doch nichts fromm spielen. Ist doch blöd. Da gibt's die schöne Geschichte von diesem Bauer, der dem Seelsorger treuherzig bekennt, dass er ein Seil gestohlen hat, ein Strick. Ja? Und der Seelsorger ist schon ein bisschen älter als ich, weiser. Der hat gesagt, du sag mal ehrlich, was war denn angebunden an dem Strick? Ja? Oder? Verstehst du? Ein halbes Bekenntnis ist ein totaler Unsinn. Oder? Ja, ich bin der, der die Kuh gestohlen hat. Ja, ich bin der, der Mühe hat mit der Sexualität. Ja, mein Glaubensleben ist langweilig geworden, meine Beziehung erkaltet. Wenn wir uns nach Veränderung sehnen, liebe Gemeinde, dann müssen wir es bekennen, dann müssen wir es benennen. 1. Johannes 1,9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da steht nicht, dass wir Gott um Vergebung bitten müssen. Oder? Es steht, dass wir bekennen und benennen müssen. Jakob stand da vor Gott in der Wehrlosigkeit eines Sünders. Und jetzt berührt Gott liebevoll das Herz von diesem Jakob. Er legt seine Hand in die Wunde rein, ganz bildlich. Er gab ihm auch einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob, Fersenhalter, heißen, sondern Israel. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Vorbei mit dem Mist. Vorbei. Israel sollst du heißen. Du bist nicht mehr der Fersenhalter in meinen Augen. In meinen Augen bist du Israel. Und Israel heißt ja theologisch, also in dem Zusammenhang kann man sagen, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Jakob, nicht du, sondern ich an deiner Seite. Ich für dich. Veränderung geht dann, wenn du bekennst, wenn du benennst, und dann kämpft Gott an deiner Seite. Gott schlägt Jakob ja noch so in die Hüfte. Er macht uns ja oft schwach, damit er stark sein kann. Dass er an unserer Seite kämpft. Ich meine, ich bin der Älteste in der Gemeinde Bachenbülach. Jonas könnte das wahrscheinlich bezeugen, der am meisten stolpert. Ach, bin ich ein Stolperi. Wirklich. Was ich für Fehler mache. Und dann habe ich einen Moment erlebt, wo ich wirklich spürte, Gott kämpft für mich. Und ich sage, Gott, machst du, ich kann nicht. Nimm meine Hände, machst du. Und Gott spricht mir zu, Halleluja, endlich darf ich was für dich tun. Ich mach's gerne. Ich lege gerne meine Hand in eine Wunde rein. Ist mir ganz tief gegangen. Ganz tief. Warum hat Gott Jakob geliebt, war ja die Frage. Warum hat er Esau gehasst? Dieser Esau hat gesagt, ich bin halt so. Weißt du, wenn Gott etwas hasst, dann ist es dieser Spruch, ich bin halt so. Gott hasst das. Es beleidigt Gott. Aus Esau stammen ja die Edomiter. Ja, aus den Edomitern die Amalekiter. Und das ist ein Volk, das immer wieder gegen Israel gekämpft hat. Kennt ihr die Geschichte, wo Israel gegen die Amalekiter kämpft und Mose hält die Hände hoch? Oder? Und solange er die Hände oben hat, siegt das Volk. Warum hält er die Hände hoch? Weil er selber nicht kämpft. Ich kämpfe für euch. Ich habe es euch versprochen. Ihr heißt Israel. Ich kämpfe nicht selber. Ich kämpfe für euch. Das ist doch eine gute Botschaft. Oder? Das können wir von Mose lernen. Wenn du im Geist von Esau lebst, wenn du keine Veränderung über dein Verantwortung über dein Leben übernehmen möchtest, wenn du sagst, ich bin halt so, dann wirst du zum Feind Gottes. Gott hasst Frauen und Männer, die sagen, ich bin halt so. Letztendlich ist das Sünde, liebe Gemeinde. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und so frage ich dich jetzt nun, bist du ein Esau? Oder bist du ein Jakob? Oder bist du auf dem Weg dahin, ein Israel zu werden? Da werde ich immer ein bisschen sentimental, emotional. Das geht mir wirklich nah. Stell dir vor, was geschehen würde, wenn Gott zu dir sagt, von jetzt an ist dein Name Israel. Gott kämpft für dich. Thorsten, du bist da hinten. Von jetzt an kämpft Gott für dich. Dein Name ist Israel. Verstehst du? Stell dir deine Familie vor, deine Ehe, dass sie zu einer Liebesbeziehung wird. Nicht, weil du kämpfst, weil Gott für dich kämpft von jetzt an, weil dein Name Israel ist. Ich habe vor einigen Jahren Gott bekannt, einigen Monaten, dass ich so ein Fersenhalter bin. Ich habe bekannt, dass ich selber ein suchtgefährdeter Mensch bin. Wisst ihr, wenn ich Sport mache, mache ich immer Sport, bis ich einen roten Kopf habe. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wenn ich arbeite, arbeite ich zu viel. Zum Leidwesen meiner Familie und meiner Freunde. Und dann habe ich Gott auch bekannt, dass ich nicht gut mit Alkohol umgehen kann. Es kostet mich ein bisschen Überwindung, das zu sagen, aber es ist wahr. Es ist nicht so, dass ich besoffen unter der Bank lag. Aber ich habe täglich getrunken. Funktioniert auch gut. Man fährt so runter. Und ich wollte über all die Jahre, wollte ich das in den Griff kriegen. Ich wollte das weniger werden lassen. Und es ging nicht. Und dann hat Gott mich berührt, ins Herz reingegriffen. Und hat mich wieder hergestellt. Und ich darf bekennen, heute trinke ich wirklich am Wochenende zum Genuss, manchmal unter der Woche, wenn ein Fest ist, ganz normal. Du, wann hast du das letzte Mal eine Woche ohne Alkohol verbracht? Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Ich bin sicher, dass einige ein Problem haben. Wir sprechen einfach nicht darüber. Gott hat Heilung geschenkt und es geht mir besser. Aber es brauchte das Bekenntnis, das Benennen, dass ich damit ein Problem habe, dass ich es nicht schaffe. Gott, kämpf du für mich. Ich heiße Israel. Und ich frage da, in den Raum rein, hast du Sachen im Leben, wo du weißt, sie sind nicht gut? Sachen, die du längst bekennen müsstest? Ja, ich bin ein Fersenhalter. Ja, ich bin ein Manipulator. Sachen, die du längst nicht mehr angehst, weil du halt so bist, wie du bist. Ich bin halt so, ist doof. Ich bin halt so, ist letztendlich Sünde. Es macht Gott winzig klein. Willst du das? Gott hat Jakob geliebt, weil er bekannt hat, ich bin ein Manipulator. Ich bin pornosüchtig. Ich bin fresssüchtig. Ich bin magersüchtig, was auch immer. Was dein Herz dich belastet, was der Heilige Geist dir zeigt, das weiß ich doch nicht. Ich krieg's alleine nicht hin. Gott hat den Charakter von Jakob verändert. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, was ich aus der Schweiz bringen möchte, was Gott euch bringen möchte. Dass ihr mit Jakob sagen könnt, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Mein Leben wurde gerettet. Das wünsche ich euch. Und mit dem möchte ich auch schließen. Und ich denke, dass wir Gott eine Antwort geben können auf diese Predigt. Wisst ihr, vor 3-4 Wochen war ich in Siegelsbach. Dann predige ich ein anderes Thema. Und da habe ich am Schluss aufgerufen, dass man zerbrochene Beziehungen ans Kreuz bringt. So Scherben waren da. Und das kann man ja nicht manipulieren. Und da ist, weiß nicht, ein Viertel, ein Drittel der Gemeinde aufgestanden, weil sie ergriffen waren von Gottes Wort und kamen nach vorne, haben Scherben hingelegt. Das hat mich wahnsinnig berührt, weil man es selber nicht kann, machen kann. Als Zeichen, einfach als Reaktion auf die Predigt. Und dann, nachher haben mir einige gesagt, weißt du, ich wäre gerne gekommen. Aber ich habe mich nicht getraut, wegen meinem Partner, und das macht man nicht und so. Aber ich hätte gerne, und ich muss dir da was sagen, wenn der Heilige Geist dich heute Morgen drängt, wenn er dein Herz berührt hat, dann ist es jetzt der Fall und nicht in einer Woche oder zwei. Du kannst das nicht nachholen. Es ist der Moment, wo Gott dich berührt. Und er möchte dir den Namen Israel schenken. Wir machen das jetzt so. Ich würde gerne mit der Gemeinde beten. Und ich denke, es ist gut, wenn wir Gott ein Zeichen geben können. Ich stelle mich dann zur Gemeinde. Ich bitte euch dann, die Augen zu schließen. Und wenn wir aufstehen und die Augen geschlossen haben, können all die, die ein Bekenntnis Gott abgeben möchten, sagen, ich bin der Fersenhalter, kann man die Hand heben. Muss niemand zuschauen, deshalb bitte ich euch, die Augen zuzumachen. Das könnt ihr selber entscheiden, man muss das nicht. Aber als Zeichen, ich kämpfe nicht mehr selber, so wie Mose, sondern Gott kämpft von jetzt an für mich. Lasst uns beten, wir stehen auf, schließen die Augen und ich bete mit euch. Ich bitte euch, die Augen zu schließen wirklich, und die, die das möchten, dürfen die Hände zum Himmel erheben. Jesus, ich will kein Esau sein. Jesus, wir wollen nicht jemand sein, der ist, wie er ist. Ich will auch nicht resignieren und ich will auch nicht mehr sagen, ich bin halt so. Jesus, ich möchte dich und ich will dich nicht klein machen. Alles erwarte ich von dir, großer Gott. Ich habe dich lieb und das weißt du doch. Ich strecke jetzt meinen Arm zu dir. Du darfst immer noch den Arm erheben, wenn du das möchtest. Und ich strecke den Arm zu dir, weil ich bekennen will, dass ich eben oft ein Fersenhalter bin. Und ich bekenne dir, dass du mein Herz berührt hast in dem Moment. Ich strecke meine Hand dir entgegen, weil ich mich heilen lassen möchte, weil ich nicht dir im Weg stehen möchte, wenn du mein Herz berührst. Ja, Herr, ich bekenne. Ich bin ein Fersenhalter und ich wollte es über Jahre ohne dich tun. Und dann habe ich resigniert und gesagt, ich bin halt so. Das tut mir leid, Gott. Ich will dich nicht klein machen. Ich will dich groß machen und deinen Namen verherrlichen. Und auf dein Bekenntnis, auf dieses Bekenntnis hin, kann ich bewusst sein und mit getrost sein, dass du mir Vergebung schenkst und Wiederherstellung. Und so bete ich jetzt für diese Gemeinde, für Ehepaare, die Spannungen in der Beziehung haben, wo vielleicht ein Ehepartner die Hand hochhält, vielleicht beide. Greif du ein in diese Beziehung, dass wieder eine Liebesbeziehung stattfindet, dass sie sich nahe kommen, dass du Heilung schenkst, dass die Beziehung tief werden kann. Ich lege auf euch als Ehepaar den Namen Israel. Gott kämpft für euch. Ich bete für Männer hier, auch für Frauen, die Mühe haben mit der Pornografie, mit Versuchungen im Internet, was auch immer da ist. Herr, schenk du Heilung. Sie bekennen es vor dir. Sie sprechen Gedanken aus vor dir. Sie möchten Wiederherstellung. Auf dich lege ich den Namen Israel. Du musst nicht kämpfen. Jesus kämpft für dich. Und ich bete für Geschwister hier, die ängstlich sind, die Angst haben vor Veränderung, Angst haben, dass sie die Kontrolle verlieren. Herr, greif in ihre Herzen ein, dass sie loslassen können, weil du ja für sie kämpfst und richtig kämpfst. Und ich bete auch für Geschwister hier, für Brüder und Schwestern, die jetzt Sachen vor dir ausbreiten. Sachen, die ich nicht kenne. Ich muss es auch nicht kennen. Kämpf du für sie. Nimmst du in die Hand und sprich ihnen zu, dass sie Israel heißen. Ich lege auf dich den Heiligen Geist, weil er in dir das Vollbringen macht. Wir wollen ein Ton sein, Jesus, in deiner Hand. Wir wollen uns formen lassen von dir. Wir wollen ein goldiges Gefäß werden, das du füllen kannst. Und wir wollen dir alle Ehre geben und glauben, dass du Wiederherstellung schenkst. Wir kämpfen nicht mehr selber, wir heißen Israel. Herr, kämpf du für mich. Dein Name sei gelobt. dir allein die Ehre. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Mund wird bekennen, dass du allein der Herr bist. Du bist der Gott von Abraham, du bist der Gott von Isaac, du bist der Gott von Jakob und du bist auch der Gott von uns, wir, die wir von jetzt an Israel heißen. Soli Deo Gloria, für den König, für den Herrn. Amen.